Vor 4 Jahren sorgte die Nazi-Burschenschaft Normandia für Schlagzeilen und erregte die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit. Bei einem Stiftungsfest in der Nacht zum 29. August 2020 kam es dort zu einem antisemitischen Angriff. Ein Verbindungsstudent gab zu, eine jüdische Großmutter zu haben. Daraufhin wurde er von Burschenschaftern mit Gürteln verprügelt und mit Münzen beworfen. Gunnar Heinrich, ein alter Herr der Normandia, behauptete im Interview mit dem Mannheimer Morgen zwar, dass der semitische Vorfall nicht während einer Veranstaltung der Normandia stattfand, weil während der Corona-Pandemie Veranstaltungen abgesagt worden seien. Diese Aussage wird jedoch von anderen Studenten widerlegt, die berichteten, dass sehr wohl eine Kneipe stattfand, an der auch Heinrich teilgenommen haben soll. Wegen des gesamtgesellschaftlichen Aufschreis löste die Normandia die Aktivas zwar öffentlich wirksam auf, einige Mitglieder traten auch aus, um ihre bürgerliche Fassade zu retten. Die Normandia plante jedoch umgehend einen Neustart unter einem anderen Namen. Kimbria sollte dort weitermachen, wo die Aktivitäten der Normandia beendet wurden. Unfreiwillig wurde dies jedoch öffentlich bekannt und mit dem Hashtag kein neues Kapitel thematisiert. Der antisemitische Angriff war kein Einzelfall. Die Normandia ist seit Jahrzehnten für ihre Nähe zu rechtsextremen Kreisen berüchtigt. Hitlergrüße und Verbindungen zu faschistischen Organisationen sind gelebter Alltag in der Verbindung. Der Angriff hatte rechtliche Folgen. 4 Mitglieder der Normandia und der Burschenschaft Germania wurden Ende 2022 vor Gericht gestellt. 3 von ihnen erhielten 8 Monate Haft auf Bewährung, der 4. wurde freigesprochen. Am 16. September steht nun eine Berufungsverhandlung an. Weil aber nur die Verurteilten und nicht die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt haben, gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das bedeutet, die Strafen werden mit großer Sicherheit geringer ausfallen. Eventuell ist dann mit Freisprüchen zu rechnen. Unabhängig von dem Prozess gilt für uns, das faschistische Treiben der Burschenschaft Normandia muss ans Licht gezerrt und beendet werden. Dabei wird uns kein Gericht helfen, sondern nur antifaschistischer Protest, gibt Clara Grube von der antifaschistischen Initiative Heidelberg zu bedenken. Auf der Seite der antifaschistischen Initiative Heidelberg findet sich eine ausführlichere Dokumentation der Normandia, zu finden auf aihd.noblogs.org. Das Presseportal der Polizei Mannheim meldete, dass es am 2.9.2024 gegen 18 Uhr am Heidelberger Neckarmünzplatz zu Körperverletzungshandlungen kam. Da der Angreifer die Frau wegen eines T-Shirts mit der Aufschrift »Bring them home« trug, ist von einem antisemitischen Hintergrund auszugehen. Diese Schlüsse werden aber von der Polizei nicht gezogen und so wird der Fall auch nicht als antisemitische Tat in die PKS einfließen. Die Frau wurde aufgefordert, das T-Shirt auszuziehen und dabei am Oberkörper verletzt. Der herbeigeeilte Begleiter der Frau wurde durch einen Faustschlag verletzt und verlor dabei einen Zahn. Der Täter wurde bei der Tat von einer Passantin teilweise gefilmt. Der Beschuldigte meldete sich nach der Veröffentlichung der Tatbilder telefonisch bei der Polizei, gab aber seinen Aufenthaltsort nicht an. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte einen Haftbefehl. Der Täter wurde nach der Festnahme der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl gegen eine Kaution von 10.000 Euro aussetzte. Da er die Summe nicht aufbringen konnte, kam er ins Gefängnis. Am Donnerstag versammelten sich etwa 80 Menschen in Heidelberg zu einer Kundgebung gegen antisemitische Gewalt. Am Heidelberger Neckarmünzplatz, wo 3 Tage zuvor an derselben Stelle das Paar angegriffen worden war, als die Frau die Botschaft »Bring them home« auf ihrem T-Shirt trug. Eine Forderung der Freilassung von Geiseln wird als Aufforderung zur Körperverletzung verstanden. Chris Riem von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft der diese Versammlung für spontan organisiert hatte, merkte an, seit dem 7. Oktober habe sich die Aggression gegen Juden deutlich auch in Deutschland verstärkt. Patrick Baumgärtner vom Jungen Forum schmerzt sehr, dass die Meldung vom Montagabend in größeren Kreisen nicht mehr als ein Schulterzucken hervorgerufen habe. Die Taten müssten im Zusammenhang gesehen werden mit einer Flut von Botschaften der Angst, mit denen online und offline die Kanäle geflutet würden. Irgendwann findet sich einer, der die umsetzt. Auch Viktor Gemerki von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hört immer häufiger von Jüdinnen und Juden, dass sie sich zu solchen Kundgebungen lieber nicht hingehen, aus Angst vor Übergriffen. Gegen die Initiative 2. Mai wurde nun eine zweite Klage publik. Den Tod von Ertekin Ö in Mannheim-Schönau habe ein Mitglied der Initiative 2. Mai in türkischen Medien als Mord bezeichnet und im Kontext die Begriffe Polizeigewalt und Hinrichtung verwendet. Anwalt Maximilian Endler hat dies zur Anzeige gebracht und fordert Schadensersatz. Im Fall des freigesprochenen Polizisten zum Tode von Ante P. werden mehrere Textpassagen auf der Webseite der Initiative 2. Mai beklagt. Die Anwältin des freigesprochenen Polizisten, Miriam Weiß, verweist auf das Gerichtsurteil und fordert den Webseitenbetreiber auf, die Texte zu löschen und eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Jana Tischereit, Sprecherin der Initiative 2. Mai, sieht in den Klagen Einschüchterungsversuche. Der Anwalt Björn Elberling betont, dass die Aussagen der Initiative als Bewertungen polizeilichen Handelns zu sehen seien, ohne dabei Polizisten namentlich zu nennen. Die geforderten Unterlassungserklärungen werde man nicht unterschreiben. Die Kirchen in Deutschland erhalten jährlich hunderte Millionen Euro vom Staat als Ausgleich für frühere Enteignungen. Berlin plant diese jährlichen Zahlungen durch eine Einmalzahlung zu beenden, die von den Ländern zu begleichen wären. Ein Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte, dass eine Ablösung nicht zu hohen finanziellen Belastungen für die Haushalte führen dürfe. In Zeiten knapper Kasse gäbe es wichtigere Aufgaben. Eine Beteiligung der Länder sei bei dem Gesetzesvorhaben notwendig. Die Staatsleistungen in Baden-Württemberg betrugen 2023 etwa 141 Millionen Euro. Davon erhielten die Evangelische Landeskirche in Baden 18,4 Millionen Euro, die Landeskirche in Württemberg 50,3 Millionen Euro, die Erzdiözese Freiburg 34 Millionen, die Diözese Rottenburg-Stuttgart 34,2 Millionen Euro, Evangelische Seminare und Stift Tübingen 2,7 Millionen Euro und Katholische Konvikte und Stift Tübingen 1,5 Millionen Euro. Diese Zahlungen werden zusätzlich zur Kirchensteuer abgeführt. Trotz geäußerter Ablehnung durch die Länder will die Ampelkoalition einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Staatsleistungen vorlegen. Die Reform soll so gestaltet werden, dass der Bundesrat nicht zustimmen muss, sagte FDP-Abgeordnete Sandra Bubendorf-Liescht. Das Grundgesetz schreibe in diesem Fall keine Zustimmung des Bundesrates vor. Die Koalition sieht sich gezwungen, diesen Weg zu gehen, um die Ablösung nicht weiter zu verzögern. Die Staatsleistungen an die Kirchen resultieren aus Enteignungen im 19. Jahrhundert. Alle Bundesländer außer Hamburg und Bremen zahlen jährlich Steuern an die katholische und evangelische Kirche. Bundesweit betrugen diese Zahlungen zuletzt rund 550 Millionen Euro jährlich. Viele Steuerzahlerinnen finanzieren somit die Glaubensgemeinschaften, denen sie nicht angehören. Jährlich treten auch immer mehr Menschen aus der Kirche aus. 2023 waren es etwa 400.000 allein aus der katholischen Kirche. Die Ampelregierung will daher die Kirchen auszahlen und die Verbindung zwischen Kirche und Staat auflösen. Die Ablösesumme müssten jedoch die Länder aufbringen, was Widerstand hervorruft. Der Ersatzverkehr bei der Sanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt führt zu hohen Verlusten bei der DB Regio. Laut Ralf Dahmde, dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats DB Regio, wurden wichtige Sozialstandards für die Fahrer durchgesetzt, was zusätzliche Kosten verursacht. Obwohl die genauen Kosten als Geschäftsgeheimnis gelten, erklärte Dahmde, dass DB Regio mehr investiere als vereinbart, um den Ersatzverkehr aufrechtzuerhalten. Dies führte im Juli zu einem zweistelligen Millionenverlust. Bei der Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin wird nächstes Jahr ein privates Busunternehmen den Ersatzverkehr übernehmen. Dahmde äußerte Zweifel, ob dieses Unternehmen den Bedarf an Bussen und Fahrern überhaupt decken könne. Auch sei die Nachricht im Kontext der Aussage, in den nächsten Jahren rund 30.000 Stellen im Konzern abbauen zu wollen, zu sehen. Am 5. September 2024 protestierte die Tadano-Belegschaft in Zweibrücken gegen eine angekündigte Schließung des Werks Wallerscheid. Der unbefristete Streik begann am 5.9. um 4.30 Uhr nach 12 gescheiterten Verhandlungsrunden. Die Belegschaft stimmte mit über 92% bei der Urabstimmung für einen unbefristeten Streik. Von den 1200 Mitarbeitern des Kranherstellers sind 1050 in der IG Metall organisiert. Anfang des Jahres hatte die Geschäftsführung des Kranbauers angekündigt, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen das Werk auf dem Flughafengelände schließen will. 400 Beschäftigte wären davon direkt betroffen und würden ihren Arbeitsplatz verlieren. Vor dem Werk Wallerscheid versammelten sich Streikende, zündeten Pyrotechnik und blockierten das Werkstor. Anschließend fuhren sie mit Bussen zum Werk in der Dinglerstraße. Ein Streikposten blockierte die Zufahrt gegen Streikbrecher mit einem Wohnmobil. Die vom Werkschutz wegen Hausfriedensbruch alarmierte Polizei schlichtete anschließend den Streit. Geschäftsführer Savada beobachtete das Geschehen. Laut Rheinpfalz-Beobachtungen hatte er dabei ein Lächeln im Gesicht. Der Werkschutz der Firma sollte angewiesen worden sein, Streikenden die Nutzung der Toiletten auf dem Firmengelände zu untersagen. Betriebsräte und IG Metall hielten vor dem Werktor Dinglerstraße Reden. Anschließend zog der Protestzug weiter zur Zweibrücker Festhalle. Tadano ist in Zweibrücken mit 1200 Arbeiterinnen der größte Arbeitgeber. Tadano übernahm 2019 die ehemaligen Dingler-D-Mark-Werke mit 1600 Beschäftigten von der Terex-Gruppe für umgerechnet 190 Millionen Euro und machte sich damit zum Marktführer in der Hebeindustrie. Mit den 15 All-Terrain-Kran-Modellen von D-Mark konnte Tadano seine Krane auf 1200 Tonnen Lastkraft erhöhen. Mit recht blumigen Worten wurde die Übernahme seinerzeit begrüßt und dass auch das Zweibrückerwerk wachsen solle. Durch den gleichzeitigen Ausbau der Tadano-Faun-Werke im Fränkischen Lauf machen Spekulationen die Runde, dass dies mit direkten oder indirekten Subventionen der bayerischen Staatsregierung zusammenhängt. Hubert Aiwangers Ministerium äußerte sich dazu auf Anfrage des Pfälzer Merkurs: Unsere Ansiedlungsagentur Invest in Bavaria war hierzu im engen Austausch mit dem Unternehmen. Die Dorfbreit in Ketsch war mit ca. 1100 Teilnehmern sehr gut besucht. Die NPD, die eigentlich seit ihrer finanziellen Pleite Heimat heißt, rief als NPD auch zu einem Besuch auf. Wohl mit anderem Hintergrund als der allgemeinen Feierlaune. Da gerade einmal 7 andere Quellenreden von 8 Teilnehmerinnen zu sehen waren, war die Intention der Kleinstgruppe schwer auszumachen. Mannheim steht für Offenheit und Vielfalt. Ein Beispiel dafür sind die Einander-Aktionstage 2024. Sie finden vom 27. September bis 27. Oktober unter dem Motto Mannheim verbindet statt. Es gibt 75 Veranstaltungen zu Themen wie Integration, Inklusion und Demokratie. Ein Highlight ist die lange Nacht der Demokratie am 2. Oktober. Das Programm fördert den Zusammenhalt und wird vom Bundesprogramm Demokratie Leben unterstützt. Alle Infos sind online verfügbar. Ein neuer Stadtraum soll am alten Messplatz Süd entstehen. Barrierefreie Zugänge zum Neckarvorland, Entsiegelung und Begrünung stehen im Mittelpunkt, damit der Platz für alle Generationen nutzbar sein wird. Bereits 2022 gab es Informationen und Beteiligungsveranstaltungen mit Bürgerinnen. Auf Basis dieser Veranstaltungen wurde ein Landschaftsarchitekturbüro beauftragt, den neuen Stadtraum gemeinsam mit den Bürgern zu gestalten. Im März wurden drei Entwürfe vorgestellt und diskutiert. Die Ideen und Anregungen dazu flossen in die aktuelle Planung mit ein. So entstand ein Vorzugsentwurf. Am 11. September wird dieser Entwurf vor Ort am alten Messplatz Süd vorgestellt. Es gibt zwei Präsentationen, um 17.30 Uhr und um 18.45 Uhr. Bürgermeister Ralf Eisenhauer begrüßt die Teilnehmer um 17.30 Uhr. Anwohner und Interessierte sind herzlich eingeladen. Weitere Informationen gibt es unter www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de. Das Land Baden-Württemberg fördert die naturnahe Entwicklung des Neckars in Mannheim mit 11,5 Millionen Euro. Umweltministerin Thekla Walker übergab den Förderbescheid und betonte die Vorteile für Natur und Menschen. Durch das Projekt sollen über 3 Kilometer des Flusses revitalisiert werden. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. Heimische Fische und Libellen haben neue Lebensräume angenommen. Der dritte Bauabschnitt wird die größte zusammenhängende Revitalisierung umfassen. Um ungestörte Biotope, Amphibien und Vögel zu schaffen, dies bietet eine einmalige Chance, großflächige Lebensräume im Stadtgebiet zu entwickeln. Wer sich konkret zu Luft- und Erdwärmepumpen informieren will, kann dies zum Beispiel am 19. September ab 18 Uhr beim BUND-Informationsabend in Heidelberg. Funktionsbetrieb, Kosten und staatliche Fördermöglichkeiten von Luft- und Erdwärmepumpen werden erklärt. Ein Erfahrungsbericht zu Erdsondenwärmepumpen in Ziegelhausen wird vorgestellt. Vortrag einer Bohrfirma zu Technik und zu Kosten gehalten, eine Besichtigung der Erdsondenbohrung vor Ort angeboten. Der Informationsabend von Bund Heidelberg findet statt am 19. September ab 18 Uhr im Seniorenzentrum Ziegelhausen-Schlierbach in der Brahmsstraße 6. Helmut van der Buchholz lädt am Donnerstag, den 12. September, zu seiner 6. Aglio City Tours 2024 ein. Die etwa 2-stündige Fahrradtour der Koloss von Ludwigshafen startet um 18 Uhr vor dem Ernst-Bloch-Zentrum Walsmühlstraße 63. Es geht um die Spuren von Helmut Kohl in Ludwigshafen. Germany's Aglio City Tours befassten sich 2023 erstmals mit Kohl, der oft eher als Oggersheimer bekannt ist. Auf Wunsch werden auch 2024 mit der Station aus seinem Leben besucht. Jugendjahre, Schule, CDU-Zentrale und Oggersheim. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am 23. September folgt dann die Abschlussführung Stadt im Wandel.